Wir lernen von anderen Weltsichten nur dann, wenn wir vermeiden, unsere vorgefassten Meinungen und Erwartungen oder unsere kulturspezifischen Denkmuster in sie hineinzutragen. Ein Zitat von Hans-Heinz Holz.
Die Verhältnisse müssen tanzen.
Die Verhältnisse müssen tanzen.
Bei Talking Disco.
Disco.
Talking Disco.
Hallo und herzlich willkommen. Mit diesem Podcast möchten wir in regelmäßigen Abständen über aktuelle und grundsätzliche Themen informieren. Dabei wollen wir die Sichtweise von Kommunistinnen und Kommunisten auf die Welt sowie das tägliche Leben und Erleben darstellen. Am besten, ihr abonniert den Podcast, denn ihr wisst ja, wer hat, der kann und wer hat, dem wird in diesem System gegeben.
Also hereinspaziert und mitgemacht.
In dieser Episode geht es um die Grundsätze der chinesischen Außenpolitik. Dazu haben wir auf einem Vortrag von Jörg Kronauer hier in Stuttgart einen Mitschnitt angefertigt. Jörg Kronauer ist Journalist und Autor vieler Bücher und Beiträge, vor allem im Bereich der internationalen Politik. Zudem ist er Redaktionsmitglied von German Foreign Policy, die auch eine Webseite unterhalten, die wiederum sehr zu empfehlen ist. In diesem ersten Teil geht es, wie gesagt, um die Grundsätze der chinesischen Außenpolitik anhand der 5 Punkte der friedlichen Koexistenz, der wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit Ländern Afrikas, Lateinamerikas und auch Europas sowie dem Projekt der neuen Seidenstraße. Teil 2 dann im nächsten Podcast zum Verhältnis Chinas zu Russland, die Shanghai Cooperation, die BRICS-Staaten und China als Vermittler im internationalen Rahmen.
Was ich machen möchte jetzt, ist erst die 5 Prinzipien der friedlichen Koexistenz aus chinesischer Sicht kurz anreißen, als die Grundlage der chinesischen Außenpolitik schlechthin, wenn man so will, oder auf jeden Fall eine ganz zentrale. Ich möchte dann auf das Vorgehen der chinesischen Außenpolitik eingehen, auf verschiedenen Ebenen. Zunächst, wie die chinesische Außenpolitik auf ökonomischer Ebene vorgeht, das ist ein ganz wichtiger, zentraler Faktor dabei. Dann soll es gehen, weil das ja eben auch für den 12-Punkte-Plan eine wichtige Rolle spielt, um das Verhältnis zu Russland, also zwischen China und Russland und wie sich dieses Verhältnis in anderen Kooperationsformaten widerspiegelt, nämlich die BRICS oder auch die Shanghai-Kooperation. Gegen Schluss möchte ich dann eingehen eben auf die speziellen chinesischen Versuche in Konflikten zu vermitteln. Da gibt es inzwischen mehr als nur, in Anführungszeichen, dieses 12-Punkte-Papier zum Ukraine-Krieg. Die komplette chinesische Außenpolitik kann ich nicht darstellen, das wäre zu viel. Aber ich denke, das sind zentrale Elemente und die friedliche Koexistenz. China hat dann nochmal einen anderen Zugang, als es die Sowjetunion hatte, nämlich einen eigenständigen Zugang. Und die Ursprünge der Tatsache, dass die chinesische Außenpolitik sich auf die 5 Prinzipien der friedlichen Koexistenz beruft, die reichen in den Beginn der 50er Jahre zurück, also in die ganz frühe Zeit der Volksrepublik. Der konkrete Anlass waren die Grenzkonflikte zwischen Indien und China. Um da was regeln zu können, haben damals Indien und China sich auf diese Prinzipien der friedlichen Koexistenz geeinigt. 5 Prinzipien sind es eben in dieser Tradition. Die sind dann später auch übernommen worden von anderen, 55 dann von der Bandung-Konferenz, also von den Blockfreien praktisch. Und sie sind ja auch sonst in der internationalen Politik schon ein wichtiger Begriff. Die 5 Prinzipien, die sind, das ist zunächst der Respekt vor der Souveränität und vor der territorialen Integrität aller Staaten. Das heißt also, friedliche Koexistenz bedeutet, es wird kein Staat irgendwie in seinem territorialen Bestand oder auch in seiner Souveränität, also in seiner eigenständigen Handlungsfähigkeit tangiert. Das geht nicht. Zweiter Punkt ist, und das hat damit ja ganz eng zu tun, die gegenseitige Nicht-Einmischung in die inneren Angelegenheiten von anderen Staaten. Also etwas, wofür die westlichen Staaten wirklich berüchtigt sind, sich einzumischen in alles auf der Welt. Das ist das Gehabe alter Kolonialmächte, wenn man so will, historisch gesehen. Und das haben unsere Staaten hier immer noch drauf. Das, wenn man so will, antikoloniale Gegenprinzip ist eben der dezidierte Verzicht auf die Einmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten. Ein weiteres Prinzip, auch ergibt sich direkt daraus, ist der Verzicht auf Aggression. Also kein Staat darf überfallen oder anderweitig angegriffen werden. Viertes Prinzip wäre, dass die gegenseitigen Beziehungen in Gleichberechtigung und nach dem, in China würde man sagen, heute Win-Win-Prinzip eben organisiert werden. Das heißt, man organisiert die bilateralen Beziehungen so, dass man halt tatsächlich, das ist der Propagandabegriff der deutschen Außenpolitik, der hier nie eingehalten wird, dass man auf Augenhöhe miteinander redet. Das gehört grundsätzlich zu diesen fünf Prinzipien dazu. Und dass es eben auch zu gegenseitigem Nutzen sein muss. Also es geht nicht an, nach den Prinzipien der friedlichen Koexistenz, dass zwei Staaten miteinander Handel treiben und es hat nur einer was davon im Endergebnis, ne? Weil irgendwelche Tricks, wie auch immer. Das zusammen, und so heißt dann nochmal das letzte Prinzip, soll eben für ein friedliches Miteinander in der Staatenwelt sorgen. Das ist natürlich, wenn man so will, in einer Welt, in der imperialistische Staaten ihr Unwesen treiben, eigentlich eine Illusion, ne? Also dass man den Imperialismus, solange er besteht, tatsächlich zur friedlichen Koexistenz bringen kann. Vielleicht kann man ihn zu zwingen, ne? Das ist die Frage. Aber wenn, dann muss man ihn natürlich zu zwingen. Gut, aber das sind diese fünf Prinzipien. Die haben natürlich große Ähnlichkeit und auch große Überschneidungen mit dem, was die Vereinten Nationen auch in ihrer Charta festgelegt haben, was eigentlich das die Grundlage des Nebeneinanderbestehens der Staaten sein soll, auch laut den UN-Normen eben, aber gut, ob sie eingehalten werden, ist eben eine andere Frage. Diese fünf Prinzipien haben auch andere Folgen als die, mit denen man rechnet. Zum Beispiel haben sie die Folge gehabt, dass die Volksrepublik China schon in den 60er, 70er Jahren kommunistische Bewegungen in anderen Staaten, die gekämpft haben, zum Beispiel in Südostasien, zum Beispiel in den Philippinen, eine kommunistische Bewegung, die im Untergrund wirklich auch bewaffnet gekämpft hat gegen ein repressives Regime, nicht wirklich unterstützt hat. Denn das hätte diese fünf Prinzipien durchbrochen. Wie weit dann was hinter den Kulissen gelaufen ist, das ist immer eine andere Frage. Jetzt weniger in den Philippinen, mehr in Myanmar, würden wir jetzt in die Details gehen. Ne? Aber Nicht-Einmischung heißt eben auch, ne, also gegebenenfalls die eigenen Genossen und Genossinnen nicht zu unterstützen. Das ist eine bittere Entscheidung und was man immer auch im Hinterkopf haben muss bei diesen fünf Prinzipien der friedlichen Koexistenz. Und es gehört aus chinesischer Sicht dazu, dass Minderheiten, chinesischsprachige Minderheiten im Ausland nicht instrumentalisiert werden. Das ist ganz wichtig, denn es gibt in Südostasien wirklich, wirklich große chinesischsprachige Minderheiten. Indonesien zum Beispiel, da sind zwar furchtbar viele umgebracht worden, ne, nach dem Suharto-Putsch, trotzdem gibt es weiterhin sehr, sehr viele Chinesen und Chinesinnen, auch in Malaysia zum Beispiel, auch in Thailand, den Philippinen, ne, und die Volksrepublik sagt dezidiert, wir verwenden die chinesischsprachigen Minderheiten nicht als Instrument für unsere Außenpolitik. Großer Unterschied übrigens zur deutschen Außenpolitik, die das ja immer gemacht hat, subversive Wühlarbeit in Osteuropa. Und was man aber auch wiederum sagen muss, dazu, dass gegebenenfalls kommunistische Bewegungen, auch bewaffnete, im Ausland nicht unterstützt werden. Dazu hat die Volksrepublik nicht gezählt den Kampf antikolonialer Befreiungsbewegungen. Ne? Denn die haben ja in ihrem eigenen Land gekämpft, ne? Gegen unrechtmäßige Besatzer. Insofern entspricht das durchaus den Prinzipien der friedlichen Koexistenz, dass man antikoloniale Befreiungskämpfe gegen Kolonialmächte unterstützt. Und das hat China tatsächlich auch getan, vor allem in Afrika. Und da sind die Erinnerungen bis heute wirklich auch lebendig. Zum Teil in Form von einzelnen älteren Personen, die noch leben, aber natürlich wird das Wissen darüber auch weitergegeben, nicht an alle natürlich, aber das Bewusstsein darüber, dass China den Befreiungsbewegungen in Afrika geholfen hat, dass sie sie unterstützt hat, das ist durchaus präsent. Stichwort Afrika. Da möchte ich jetzt übergehen zum zweiten großen Punkt, nämlich zu der Frage, wie die Wirtschaftsbeziehungen sich auf die chinesische Außenpolitik auswirken. Und eigentlich muss man sagen, der Aufbau wirklich starker, stabiler Wirtschaftsbeziehungen ist, wenn man zurückblickt auf die letzten paar Jahrzehnte, eigentlich die Grundlage der chinesischen Außenpolitik. Was China macht, vor allem oder vor allem gemacht hat in den letzten Jahrzehnten, das ist es, schlicht und einfach erstmal die Wirtschaftsbeziehungen zu fördern. Also nicht irgendwie großes diplomatisches Trara und auch keine Militärinterventionen irgendwo in aller Welt, sondern Wirtschaftsbeziehungen aufbauen. Beispiel Afrika, weil wir ja gerade bei der Unterstützung antikolonialer Befreiungsbewegungen waren. In Afrika ist China seit mehreren Jahrzehnten dabei, seine Wirtschaftsbeziehungen auszubauen. Die werden zu beiderseitigem Nutzen ausgebaut, auch zu chinesischem Nutzen. Das ist nicht uneigennützig. China bezieht Rohstoffe aus Afrika, vor allem Rohstoffe, weil es die für seine Industrie braucht. Was kriegen die afrikanischen Staaten dafür? Sie kriegen dafür vor allem, sie haben in den vergangenen Jahrzehnten vor allem Unterstützung beim Aufbau ihrer Infrastruktur dafür gekriegt. Das ist, auch das muss man dazu sagen, das ist auch Infrastruktur, die von den Rohstoffquellen, also von Lagerstätten im Inneren des Kontinents zu den Häfen an der Küste führen. So haben es auch die alten Kolonialmächte gemacht und dürfen uns nichts vormachen. Das hat China auch gemacht, aber es stimmt ja auch. Die Rohstoffe müssen ja irgendwie abtransportiert werden, wenn die Staaten sie verkaufen und damit Geld verdienen wollen. Dennoch ist es aus Sicht der zumindest meisten afrikanischen Staaten heute so, oder der Mehrheit auch der Bevölkerung in den Staaten Afrikas so, dass die dortigen Länder was davon haben. Denn die Infrastruktur beschränkt sich eben nicht nur auf die Verkehrswege hin zu den Häfen. Da werden auch Autobahnen im Landesinneren gebaut, da werden Städte verbunden. Da gibt es, wie neulich eine Bekannte erzählt, um Nairobi rum eine Ringautobahn, Fastring, die halt wirklich für die Bevölkerung nützlich ist. Und die Eisenbahnlinie runter zum Beispiel aus Nairobi an die kenianische Küste nach Mombasa runter, klar, wird die auch für den Warentransport verwendet, aber auch für die Bevölkerung ist es natürlich einfacher, wenn man nur noch wenige Stunden braucht und nicht mehr 12, 13, 14 Stunden für diese einige hundert Kilometer runter unterwegs ist. Also es ist da tatsächlich so ein gegenseitiger Nutzen gegeben. Zumindest empfinden das auch die Menschen vor Ort so, und das ist eben auch, da kann man sehen, wie eben ein wichtiger Punkt dieser fünf Prinzipien der friedlichen Koexistenz, nämlich, dass beide Seiten einen Nutzen von den Beziehungen haben müssen, dass das tatsächlich erfüllt ist. Es gibt auch Probleme dabei, muss man überhaupt nicht verschweigen. China vergibt Kredite, vergibt sie oft günstiger als andere. Natürlich kommt es immer wieder vor, dass auch Länder Schwierigkeiten haben, die Kredite zurückzuzahlen. Wie der Westen das immer macht, ne, wir wissen es, halt der IWF kommt, der IWF zwingt da Spardiktate auf, ne, es wird gekürzt, die Bevölkerung hungert. China regelt das in aller Regel, soweit es überblickbar ist, anders. Die Frage, wie weit die Nicht-Einmischung in die inneren Verhältnisse der afrikanischen Staaten geht, das könnte eine spannende Frage werden. Und zwar ist es so, dass die Kommunistische Partei Chinas aufgebaut hat und inzwischen auch in Betrieb genommen hat, eine Schule, eine Parteischule in Tansania ist die angesiedelt. Die ist nach dem Nyerere bekannt, diesem früheren tansanischen Staatschef. Und da werden halt die Strategien und Taktiken, die die Partei in China eben nutzt, vermittelt. Da werden andere Kenntnisse, die für die Parteiarbeit wichtig sind, vermittelt an bestimmte Parteien in den entsprechenden afrikanischen Staaten, die daran teilnehmen. Das sind bislang neben Tansania, wo diese Schule angesiedelt ist, Südafrika, Namibia, Angola, also sozusagen die Westküste in Südafrika, im südlichen Afrika rauf und dann Richtung Osten Simbabwe, dann Mosambik und eben Tansania. Das wären die Staaten, die bislang dran teilnehmen. Man kann sagen, wenn man dieses ganze Projekt, was China da vorantreibt und auch selber mit sich selber ja vorantreibt, wenn man das sinnvoll findet, kann man sagen, das ist eine sinnvolle Geschichte, diese Parteischule. Ich persönlich würde ganz subjektiv dieser Meinung zuneigen, aber natürlich ist es, wenn man ehrlich ist, schon auch eine Form, sich da einzumischen. Ne? Denn die Oppositionsparteien, die sagen jetzt, hier die Regierungsparteien, die kriegen ja Schulungen, ne? Wir kriegen keine. Schlecht für uns. Ne? Gut, also da sieht man, dass im wirklichen Leben auch China da durchaus ein bisschen Pi mal Daumen vorgeht mit den Prinzipien der friedlichen Koexistenz. Das ist nun überhaupt nichts Außergewöhnliches. Ne? Das ist nur das, was die Bundesrepublik mit ihren parteinahen Stiftungen seit Jahrzehnten schon macht. Ne? Aber gut, ich habe es immer kritisiert als Einmischung der Bundesrepublik in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten. Insofern stehe ich dem schon auch ein bisschen ambivalent gegenüber dieser Schule, ne? Weil wegen dem Prinzip der Nicht-Einmischung. Das ist nur meine persönliche Meinung. Ich finde es nur wichtig, überhaupt beim Umgang mit China sich einen durchaus auch kritischen Blick zu behalten, denn Kritik ist wichtig, meiner Ansicht nach. Ohne Kritik kommen wir nicht weiter. Ne? Also ohne Kritik an uns selbst und auch ohne eine kritische Auswertung dessen, was andere machen. Was ist bei rausgekommen bei der Afrikapolitik? Klar, enge Beziehungen. Ne? Die afrikanischen Staaten, die stehen heute sehr zu ihren Beziehungen zur Volksrepublik China. Man hat schon beim Ukraine-Krieg gesehen, dass sich nur ein gewisser Teil der afrikanischen Staaten zu einer Abstimmung gegen Russland in der UN-Generalversammlung hat bewegen lassen. Dabei hatten die gute Gründe dafür, ne? Weil das Prinzip der Souveränität wurde verletzt und afrikanische Staaten sind meistens schwächere Staaten und die legen richtig viel Wert auf ihre Souveränität. Ne? Wenn das mal anfängt aus deren Sicht, dass Staaten andere angreifen können, dann sind die verloren. Und trotzdem haben viele mehr oder weniger zu Russland gehalten. Und so eng wie die afrikanisch-chinesischen Beziehungen sind, würde ich denken, dass die afrikanischen Staaten wirklich in ihrer überwiegenden Mehrheit im Konfliktfall zu China halten würden, nach gegenwärtigem Stand. Also man sieht, wie China sich da mit seiner wirklich auf der Wirtschaft basierenden Außenpolitik eine ganz solide Grundlage geschaffen hat, die wahrscheinlich auch in der Lage ist, schwere weltpolitische Stürme zu überstehen. Von Stürmen, die auf uns zukommen, spricht ja Xi Jinping. Und damit hat er ja vermutlich recht. Diese Politik kann man nicht nur in Afrika sehen, man kann sie auch in Lateinamerika sehen. Zum Beispiel, Lateinamerika hat viele Rohstoffe. Es gibt ein gutes Beispiel, an dem man auch die Folgen aufzeigen kann. Das Beispiel ist Brasilien. Es war schon 2009 so, dass der wichtigste Handelspartner von Brasilien, wir denken ja immer, ne, Lateinamerika, Hinterhof der USA. Falsch, ne, das war mal. In der US-Fachwelt reden die inzwischen schon von einem Post-American Latin America, also von einem nach-amerikanischen Lateinamerika, ist saublöder Ausdruck, aber will sagen halt, die USA haben nicht mehr den Daumen drauf. Und China ist der Handelspartner Nummer eins. Das ganze Soja, was die Agroindustriellen, also die Großgrundbesitzer in Brasilien produzieren, großer Teil davon geht nach China. Die Rohstoffe, die die aus dem Boden holen, großer Teil davon geht nach China. Enge Beziehungen. Und jetzt kam vor 5 Jahren der Bolsonaro ans Ruder, ultrarechter Hardliner, Trump-Fan, fürchterliche Figur, was er im Wahlkampf immer gesagt hat, ich mach Schluss mit China. Ne? Also hier China in Brasilien gibt's nicht mehr. Dann kam er ans Ruder, hat gesagt, ja, jetzt bin ich am Ruder, China in Brasilien, jetzt lege ich mal los. Dann hat er losgelegt und es war nichts, weil offenkundig, ich kann es nicht belegen, aber ich kann es mir nur so erklären, offensichtlich haben ihm die Großgrundbesitzer und die Bergbauindustrie klargemacht, hier, du machst uns nicht unseren Hauptkunden kaputt, ne? Also da ist jetzt mal Ruhe im Karton. Aber Bolsonaro hat keine Ruhe gegeben, dann kam der Stress mit Huawei, ne? Mit diesem Mobilfunkhersteller, der auch 5G macht, ganz wichtig, und der Bolsonaro hat gesagt, wenigstens dann mit Huawei kriege ich durch, in Brasilien hat Huawei keine Chance. 2 Jahre später, was stellt sich raus? Huawei ist dick im Geschäft in Brasilien, ne, und bis auf die Regierungsnetze, die nicht. Und das sind halt die Regierungsnetze, ne, da liegen die irgendwie mehr Wert drauf und da hat das durchgekriegt, aber sonst nicht. Und da kann man sehen, wie wirklich diese starken wirtschaftlichen Beziehungen tragen, ne, wie tragfähig die sein können. Sein können, glaube ich, muss man sagen, denn China hat in Lateinamerika insgesamt heute auch eine wirklich starke Stellung. Vielleicht nicht ganz so stark wie in Afrika, es gibt ja keinen Gradmesser dafür, aber auf jeden Fall auch eine starke Stellung. China hat diese Außenpolitik der ökonomischen Kooperation auch gegenüber Europa angewandt. Mit der Idee durchaus, dass es in der chinesischen Hauptstadt in Beijing allen klar gewesen ist, dass es mit den Vereinigten Staaten irgendwann Ärger geben wird. Denn die Vereinigten Staaten waren nun mal lange die Nummer eins in der Welt. Und wenn China mit seinen 1,4 Milliarden Menschen auf ein industrielles und technologisches Niveau kommt, auf dem die USA sind, die haben 330 Millionen Menschen, ne? Also dann ist irgendwann mal China viermal so stark, ne? Also man weiß nie, wie es kommt, ne? Aber das sind so die Perspektiven und damit rechnen die USA. Und das war denen in China natürlich auch klar, dass die USA damit rechnen. Ne? Das heißt, auf den Konflikt haben die sich schon lange vorbereitet, der jetzt gerade wirklich immer schlimmer und immer gefährlicher hochkocht. Und auch insofern haben sie ihre Handelsbeziehungen mit Europa gezielt ausgebaut. Ne? Der Grund war auch, abgesehen davon, dass die natürlich einfach Handel treiben wollten und auch natürlich an der europäischen Technologie interessiert waren. Klar, so ist das in der Wirtschaft. Der Grund war durchaus auch, dass die Idee war, wenn man Europa ökonomisch enger an China anbindet, dann werden die europäischen Staaten ein geringeres Interesse haben, in diesen großen Konflikt auf Seiten der USA einzusteigen. Also mit den USA zusammen gegen China zu gehen. Das war die Grundidee. Ich weiß nicht, ob die wirklich gehofft haben, dass das auf Dauer gut gehen kann. Im Moment sind wir gerade wirklich in einer Umbruchphase und das wird, soweit ich das wahrnehme, auch in China so gesehen. Man kann es an einem Beispiel gut deutlich machen. Dieses Beispiel ist, die haben ja recht gehabt, ne? Die deutsche Industrie hat ja gewaltig profitiert vom China-Geschäft und die Merkel hat immer versucht, den Ball flach zu halten. Ne? Also relativ gesehen jedenfalls. Ne? Also die hat nicht die Trump-Linie mitgefahren. Ne? Also bei allen Konflikten, die sie auch gestört hat, aber Das war noch gegenüber Trump eine ausgleichende Politik. Und dafür hat sie Ärger aus den USA gekriegt, weil, ganz platt gesagt, ne, ihr habt hier ja auch den einen oder anderen Autokonzern und seine Zulieferer in der Region. Und die sind halt schlicht und einfach vom China-Geschäft abhängig. Ne, bei VW sind es 40% des Absatzes, bei Daimler und BMW sind es um die 33, schwankt immer ein bisschen, klar. Ne, aber also kann man sich hier Mercedes minus ein Drittel vorstellen? Ich glaube, das wird schwer. Ne? Und auch bei den Zulieferern, die davon abhängig sind. Das heißt also, die brauchen das wirklich, das China-Geschäft. Nur, und das erleben wir jetzt gerade und es wird jetzt gerade auch wirklich diskutiert, bei der Umstellung auf Elektroautos, dumm gelaufen für die deutsche Industrie, ne? Die ist nicht mehr vorne dran. Vorne dran sind die chinesischen Konzerne. Und die sind nicht nur im eigenen Land vorne dran, was dazu führt, dass jetzt hier die deutschen Autokonzerne langsam realisieren, in 10 Jahren, wenn in China nur noch E-Autos fahren, dann sind wir weg vom Fenster, wenn wir so weitermachen wie bisher. Das ist zusätzlich noch so, dass die realisieren, chinesische Konzerne fangen an, ihre Elektroautos auch hier nach Deutschland zu exportieren. Ne, noch schlimmer, da geht der Heimatmarkt flöten. Das ist die Frage, ob die das Ruder nochmal rumgerissen kriegen. Es sieht, lauten viele Einschätzungen jedenfalls, es sieht nicht gut aus und es sieht schon so aus, dass sie irgendwas hinkriegen, aber dass China in Zukunft eher den Kfz-Markt, den E-Kfz-Markt dominieren wird. Und ja, was ist dann? Ne? Dann ist halt hier dieses Moment, was die deutsch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen getragen hat und was die Merkel dazu gebracht hat, in China den Ball nicht allzu hochfliegen zu lassen, das ist plötzlich weg, ne? Weil VW und Daimler und BMW nicht mehr so von dem China-Geschäft profitieren, sondern weil da sogar ein Rivale entsteht. Ne? Und gegen Rivalen muss man ankämpfen. Ne? Also da kann man sehen, wie auch aus sozusagen dem ökonomischen Eigeninteresse der, in dem Fall des deutschen Imperialismus halt, ja, das Motiv entsteht, doch in gewisse Konflikte mit China zu gehen. Und das ist nun der Unterschied. Ne? In Brasilien ist das nicht so gewesen. In Brasilien haben die Großgrundbesitzer und die Bergbaukonzerne dem Bolsonaro gesagt, hier, du machst keinen Stress mit China. Aber da war die Konkurrenzlage eine ganz andere. Ne? Die wollten einfach die Rohstoffe in China, die hatten sie nicht selber. Während hier geht es darum, ob die Bundesrepublik die ökonomische Power behält, um eine imperialistische Macht zu bleiben, sozusagen, mal ganz platt zugespitzt, ne? Oder ob das eben nicht so ist. Das heißt, es geht hier um einen imperialistischen Staat, der sozusagen seine eigenen Pfründe verteidigt. Und da funktioniert dieses Prinzip mit der wirtschaftlichen Zusammenarbeit und darüber eben eine friedliche Koexistenz hinzukriegen, wie man im Moment, denke ich, befürchten muss, nicht auf Dauer und nicht wirklich. Das ist der Unterschied zwischen Europa und Brasilien, platt gesagt. Breit ausgeweitet hat China dieses Prinzip in der Neuen Seidenstraße. Die Neue Seidenstraße, vor übrigens ziemlich genau 10 Jahren ausgerufen, in 2 Reden von Xi im Sommer 2013. Das Grundprinzip ist auch eine wirtschaftliche Zusammenarbeit. Und zwar eine wirtschaftliche Zusammenarbeit in einer ganz speziellen Form. Das soll so gehen, so planen die das und haben die das damals geplant, dass als Modell genommen wird sozusagen die Idee, dass China seine Verkehrsinfrastruktur, seine Transportkorridore in Richtung Westen ausbaut. Ne, also durch Nordwestchina, Xinjiang, das Uigurengebiet ist das, dann weiter durch Russland oder auch durch Zentralasien, Kirgisistan, Kasachstan, Usbekistan, Kaspisches Meer, irgendwie Richtung Westen, Abzweiger dann Richtung Pakistan runter zum Indischen Ozean, andere Abzweigungen noch woanders. Und da sollen überall, so wie es die alte Seidenstraße im Mittelalter mal war, so sollen da halt Verkehrskorridore entstehen, damit da Waren transportiert werden können, damit der Handel ausgeweitet wird, damit auch die Staaten an dieser Seidenstraße ihr Geschäft ausbauen können. Das sind oft arme Staaten, gerade in Zentralasien, und die können von so einem Infrastrukturding durchaus profitieren, der Idee nach jedenfalls. Da soll Geschäft und da soll entstehen und da soll ein gewisser Wohlstand generiert werden. Das ist die Idee. Das machen die seitdem auch ziemlich konsequent. Es sind im Prinzip die allermeisten Staaten der Welt inzwischen Mitglied dieser neuen Seidenstraßeninitiative, bis auf die Staaten des Westens. Die halt nicht. Und das ist manchmal schon ein bisschen skurril, weil es sind jetzt Staaten in Westafrika Mitglied der neuen Seidenstraße. Also, das hat nicht mehr viel von Seidenstraße, aber egal, es geht ja um die Idee. Ne? Interessant ist vielleicht noch ein Punkt, warum haben die das Ding gerade Richtung Westen angelegt? Da gibt es verschiedene Motive. Ein Motiv ist, Vor 10 Jahren hat der Xi diese neuen Seidenstraße bekannt gegeben, hat gesagt, das machen wir jetzt, dieses Projekt. 1,5 Jahre, fast 2 Jahre vorher, nämlich im November 2011, hat der Obama, US-Präsident, seinen Pivot to Asia verkündet, den Schwenk nach Asien. Und Schwenk nach Asien hieß für den, dass er gesagt hat, die USA werden jetzt vor allem in Südostasien ihr Geschäft und ihre Aktivitäten massiv ausweiten. Und wenn der Xi jetzt gesagt hätte, okay, wir expandieren auch nach Südostasien, Expansion, das war auch ein Motiv bei der neuen Seidenstraße, dass einfach die chinesische Industrie wie blöd produziert hat, wie wild, und da kommt dieses gewaltige Wachstum her. Nur irgendwann haben die das gar nicht mehr alles selbst verbauen können, was sie da konstruiert haben. Sie mussten es also irgendwo anders hin, also Überproduktion, wenn man so will, die halt dann ins Ausland geschickt wurde, und damit wurden die Verkehrskorridore der neuen Seidenstraße ausgebaut. Also auch chinesisches Eigeninteresse, durchaus. Wenn der Xi jetzt 2013 entschieden hätte, wir bauen vor allem unsere gut gehenden Wirtschaftsbeziehungen nach Südostasien aus, dann hätte das mit dem Pivot to Asia von dem Obama gecrashed. Und dann wäre der Konflikt noch viel schneller eskaliert wahrscheinlich, als er es ohnehin schon ist. Und deswegen hat die Regierung in Beijing damals gesagt, wir machen das andersrum. Wenn die USA in Südostasien sich festsetzen wollen, dann gehen wir in Richtung Westen. Dann crashen wir nicht so schnell. Außerdem wollen die USA ja aus dem Mittleren Osten raus. Dann gehen wir halt in den Mittleren Osten rein. Dann funktioniert alles, ohne dass es schnell zum großen Crash kommt. Also so ein defensives Moment muss man immer dazu sagen, weil ja in hiesigen Medien die Seidenstraße oft als sowas Aggressives dargestellt. China expandiert damit. Aber im Kern ist auch ein defensives Moment mit dabei. Und ein zweites Element, das man da nennen muss, ist, mit diesen Verkehrsverbindungen in Richtung Westen wird China ein Stück weit unabhängig vom Seetransport. Denn, gut, jetzt ist der Ukraine-Krieg dazwischen gekommen. China hat, glaube ich, wirklich überhaupt kein Interesse an diesem Krieg. Unter anderem deswegen, weil ein Strang der neuen Seidenstraße sollte ja durch Russland Schienenverbindungen, ging ja auch nach Deutschland, hier Duisburg oben, der Hafen von Duisburg war voll angeschlossen an China. Das wurde immer mehr, was da transportiert wurde. Und das alles musste nicht per Schiff transportiert werden. Trick bei der Sache, per Schiff transportieren heißt, man muss unter anderem durch dieses Inselgewirr in Südostasien durch, unter anderem durch die Straße von Malakka oder andere Seeengen, die auch nicht besser sind. Und diese Meeresengen, die kann man mit, ich weiß nicht wie, also das ist ganz einfach, die zu blockieren. Da müsste die USA nur 2 Kriegsschiffe hinstellen oder ich weiß nicht, wie man sowas konkret macht, aber es ist überhaupt kein Ding, die zu blockieren. Das heißt, im Ernstfall wäre China ratzfatz von seinen Zulieferungen aus Afrika, dem Mittleren Osten, abgeschnitten. Also fatale Perspektive. Und insofern, auch das ist ein Moment oder ein Motiv dabei gewesen, die neue Seidenstraße in Richtung Westen zu legen. Zumindest einen Teil konnte man dann über Land transportieren. Teil wurde auch gebaut durch den Indischen Ozean und dann eben dann nach Südwestchina, nach Yunnan. All das hat damit zusammengehangen mit dieser neuen Seidenstraßeninitiative. Aber auch das, wie gesagt, basierend auf der Ökonomie.
Soweit der erste Teil. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Im nächsten dann zum Verhältnis China zu Russland, die Shanghai Cooperation, die BRICS-Staaten und Chinas Rolle als Vermittler im internationalen Rahmen. Bis dahin, gehabt euch wohl und wie immer gilt, nicht unterkriegen lassen.
Die Verhältnisse müssen tanzen.
Die Verhältnisse müssen tanzen.
Bei Talking Disco.
Disco.
Talking Disco.